Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Herzlich willkommen aus der Dschungelwelt. Ich bin Mischa Drautz und dass wir vom Podcast euch durch die neue Dschungelwelt führen, na, da brauchen wir alle noch ein bisschen Geduld. Aber weil wir der Eröffnung der neu gestalteten Dschungelwelt so entgegenfiebern, deswegen wollen wir heute schon mal ausführlich über das große Artenschutzprojekt sprechen, das ganz eng mit der Dschungelwelt verknüpft ist. Als einer von drei Kernpartnern unterstützt der Tierpark nämlich seit etwa 2 Jahren die Artenschutzorganisation Chikananga im indonesischen Regenwald. Und Erik Diener, Kurator und Artenschutzkoordinator in Hellerbrunn, hat sich alles, was da im indonesischen Regenwald getan wird, vor Ort angeschaut. Und zack, direkt zurück aus Indonesien haben wir von Mir san Tier ihn am Mikrofon und wir können seine Eindrücke in dieser Folge gemeinsam nacherleben. Welcome back, Erik.
Dankeschön, hallo.
Toll, dass du das mal wirklich anschauen konntest vor Ort. Wie kam das denn?
Also wir sind sehr intensiv im Kontakt mit den Projektpartnern vor Ort. Wir machen monatlich Videocalls, wir schreiben uns im Prinzip alle 3 Tage E-Mails, weil es gibt ja dort nicht nur Artenschutz im Lebensraum der Tiere, sondern auch einen sehr, sehr großen Ex-Situ-Anteil. Das heißt, dort werden Tiere in menschlicher Obhut gehalten und gezüchtet und das ist natürlich unsere große Expertise hier als Tierpark und da unterstützen wir sehr viel bei der Tierhaltung und auch bei der tierärztlichen Versorgung.
Jetzt sind wir hier in der Dschungelwelt. Die Fischkatzenanlage ist schon im Rohbau schon zu erkennen. Und die Pflanzen, das wissen ja eigentlich alle, die schon ein bisschen Mir san Tier hören, sind hier ja immer noch drin. Aber ansonsten noch Baustelle. Die Eröffnung dauert noch ein bisschen. Hier sollen dann ganz viele Tierarten gezeigt werden. Ich glaube so 40 oder sowas?
Ja, so ungefähr 40 bis 50 Tierarten. Wir legen dann den Fokus auf die südostasiatische Tierwelt und besonders auf Tiere von den indonesischen Inseln.
Genau, da kommt Chikananga wieder ins Spiel. Die sind ja vor allem eine Organisation, die sich um Singvögel kümmert, korrekt?
Das ist einer der großen Schwerpunkte. Also das Chikananga Wildlife Center, das ist sozusagen der Schirmherr von unserem Artenschutzprojekt. Das kümmert sich um beschlagnahmte, geschützte Tiere aus ganz Indonesien. Also da kommt vom Orang-Utan über den Gibbon bis hin zum Kasua aus Neuguinea.
Kasua ist?
Das ist so ein ganz großer, straußenartiger Vogel, der dort im Regenwald lebt. Da kommt alles zusammen und wird versorgt, wird rehabilitiert und mit dem Ziel, die Tiere dann wieder auszuwildern. Und unser Subprojekt sozusagen, das ist das Chikananga Conservation and Breeding Center. Da haben wir den Fokus auf südostasiatischen Singvögeln, vor allem auf Vogelarten, die nur in Indonesien und besonders auf Java vorkommen.
Also es heißt so Erhaltungszuchtzentrum, sowas.
Genau, das ist sozusagen der Schritt 1. Vogelarten, die in der Natur gar nicht mehr gefunden werden, in menschlicher Obhut zu erhalten. Natürlich dann mit dem Langzeitziel, die Tiere wieder in ihrem natürlichen Lebensraum auch anzusiedeln.
Okay, jetzt nimm uns doch mal wirklich mit auf deine Reise. Also du kommst dort an und wie sah es dann dort aus bei diesem Zentrum wahrscheinlich, wo du vorbeigeschaut hast?
Ja, das ist so ein bisschen abgelegen, obwohl es geografisch gar nicht so weit weg von Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien, liegt. Ja, so eine Autofahrt von ungefähr 6 Stunden.
Okay, aber dann doch ein bisschen.
Ja, es ist halt viel Verkehr. Man macht nicht unbedingt besonders viel Strecke dort, wenn man sich durch die ganzen Roller und so weiter durchschlängeln muss. Und ja, das ist dann im Prinzip angrenzend an diesen Ballungsraum von Jakarta, aber liegt schon eigentlich in so einer sehr idyllischen ländlichen Gegend, umgeben von Reisfeldern, Teeplantagen und so weiter. Und das Zentrumsgelände, das ist dann tatsächlich auch mit relativ schönem, dichtem Regenwald bewachsen.
Okay, also das wollte ich gerade fragen. Du sagst jetzt an Jakarta angrenzen, also Großraum, Reisfelder, dann aber doch wieder Regenwald. Also ist das alles eigentlich ursprünglich Regenwald gewesen und jetzt schon verkleinert sozusagen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Insel Java, die war mal hauptsächlich von Regenwald oder anderen Formen von Wald bedeckt und heute leben dort fast 140 Millionen Menschen. Die Insel ist ungefähr so 130.000 Quadratmeter groß, also so viel wie Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen, so ungefähr.
Also und bevölkert wirklich.
Genau, das, wenn man sich mal überlegt, wenn man ganz Deutschland und Frankreich nach Bayern und Baden-Württemberg packen würde, wie voll es da wäre. Und trotzdem hat sich dort eine einzigartige Tierwelt erhalten können. Da gibt es angefangen vom Java-Nashorn über große Wildrinder, die Java-Bantengs, die auch bei uns im Tierpark leben, über Leoparden bis hin zu 450 verschiedenen Vogelarten, eine riesige Biodiversität.
Okay, das ist wahrscheinlich auch der große Konflikt. So viele Menschen, die ja auch nicht nur in krasser Armut leben wollen und da ja auch was dafür tun müssen und dann doch dieser Erhalt von der Naturwelt. Jetzt, okay, jetzt sind wir in diesem Zentrum. Wie groß ist das? Ist das so groß wie der Tierpark Hellabrunn jetzt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so ungefähr von der Größe wie der Tierpark Hellabrunn. Da gibt es dann ein Bürogebäude, es gibt ein paar Wohngebäude und dann haben wir natürlich verstreut in diesem Regenwald überall einzelne kleine Gehege oder Volieren, wo dann die beschlagnahmten Tiere hinkommen für die Vorbereitung auf die Wiederauswilderung. Also dass die nicht wie im Tierpark sozusagen so einen dichten Menschenkontakt haben, sondern dass die eher so ein bisschen abseits sind, umgeben eben von dem Wald. Und dann haben wir noch einen eingezäunten Hochsicherheitstrakt und das ist dann unser Nachzuchtzentrum für die Singvögel. Da haben wir ungefähr 300 Volieren, Einzelvolieren und halten dort einige verschiedene Singvogelarten, die es teilweise in der Natur nicht mehr gibt. Und der Grund dafür ist, dass es in Indonesien und besonders auf Java so eine ganz lange Tradition der Vogelhaltung gibt. Und es hat sich jetzt dahingehend entwickelt, dass es da richtige Singvogelwettbewerbe gibt. Also so ein bisschen wie Pferderennen bei uns, wo man auf das schnellste Pferd wettet mit ganz viel Geld, gibt es dort diese Singvogelwettbewerbe, wo halt auch Geld eine ganz große Rolle spielt.
Und deswegen auch der Hochsicherheitstrakt, weil das eben da wirklich begehrt ist dann. Also da hat man wirklich dann Angst vor Einbrechern oder wie ist das?
Absolut. Das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass da Vögel entwendet wurden. Ja, deswegen ist da jetzt dieser Zaun drumherum. Es gibt Wachhunde, die dann nachts da rausgelassen werden, dass da keiner über den Zaun klettert, weil die Vögel teilweise einen sehr, sehr hohen Marktwert haben. Also eine der Fokusarten, das ist die Java Buschelster. Die haben wir auch auf dem Vogelmarkt von Jakarta gesehen am letzten Tag von meinem Aufenthalt dort und die hat so einen Marktwert von ja so 600 Euro das Tier. Das ist dann auf indonesische Verhältnisse gerechnet mehr als ein durchschnittlicher Monatslohn.
Das sind ja wirklich unglaubliche Sachen, die man da auch erfährt, dass das eben nicht nur ein Problem ist von Regenwaldzerstörung oder so, sondern wirklich da ist eben ein Wettbewerb um diese Singvögel, der gemacht wird und deswegen ist das sozusagen doppelt gefährdet eigentlich?
Genau, richtig. Wir haben zum einen die Lebensraumzerstörung, aber es gibt auf Java dennoch gut erhaltene, gut geschützte große Nationalparks. Aber selbst in diesen Nationalparks fehlen ganz, ganz viele Singvogelarten und die sind fürs Ökosystem eigentlich essentiell. Ich meine, wir wissen das auch, dass die als Regulator von Insektenpopulationen unverzichtbar sind. Ja, die fressen alle möglichen verschiedenen Insekten, dass die nicht überhand nehmen und gleichzeitig fressen die aber auch kleine Früchte, die wiederum Samen enthalten, um Pflanzen zu verbreiten, um Regenwaldbäume zu erhalten, damit auch die Artenvielfalt im Regenwald als Ganzes erhalten wird. Und wenn dann dieser Baustein Singvögel wegfällt, dann hat das halt Kaskadeneffekte auf das ganze Ökosystem, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können.
Ja, also wieder das, es geht nicht nur, was ja auch schon schlimm genug wäre, um einzelne Arten, sondern dass man eben sagt, dieses ganze Ökosystem bricht da irgendwann zusammen, wenn eben zu viele Arten fehlen.
Genau, und deshalb ist das Ziel von dem Projekt, dass wir diese Singvögel nicht nur in den Volieren dort erhalten. Das klappt sehr gut, die vermehren sich wunderbar. Wir müssen im Prinzip jetzt schon wie bei uns im Zoo überlegen, wer darf brüten und wer nicht, damit wir halt nicht zu viel haben. Gleichzeitig werden schon Gebiete analysiert, welche sind denn vom Lebensraum geeignet für diese Singvögel und wir arbeiten daran, diesen Bedrohungsfaktor Singvogelfang dann dort zu bearbeiten. Durch Umweltbildung, durch Kontakte zu den Vogelfängern, die da vor Ort arbeiten und mit denen im Prinzip Alternativen für ihren Lebensunterhalt zu verhandeln.
Da gibt es wirklich professionelle Vogelfänger. Wie spricht man denn mit so jemandem? Also dann zu sagen, hey, das ist nicht gut für die Umwelt, dann sagt er ja, aber für mein Einkommen ist halt auch schlecht, wenn ich die nicht mehr fange.
Also das Tolle in Indonesien, was mich wirklich total positiv überrascht hat, ist, dass die Menschen eine super freundliche Grundeinstellung haben. Also man kann auch über kritische Dinge sehr, sehr offen sprechen. Man kann auf Leute zugehen, die Leute gehen auch aktiv auf einen selber zu. Das heißt, den Kontakt aufzubauen mit den Menschen vor Ort, die diese Vögel fangen, die sie dann an den Handel weiterverkaufen, damit sie dann auf dem Großmarkt landen. Der Kontakt ist einfach herzustellen. Und die sind auch offen, die geben auch im Prinzip Preis, wo sie fangen, welche Vogelarten sie fangen, in welcher Menge, sodass man halt auch relativ gut abschätzen kann, wie das Problem vor Ort gestaltet ist. Und du hast natürlich schon recht, die Leute machen das nicht aus Boshaftigkeit, sondern die müssen ja ihren Lebensunterhalt verdienen. Die haben eine Familie, die sie ernähren müssen. Genau da müssen wir natürlich ansetzen. Wo können wir da halt unterstützen, damit einfach diese Menschen den Vogelfang nicht mehr machen müssen?
Also mir wird jetzt spontan einfallen, die kennen sich ja wahrscheinlich mit diesen Vögeln sogar richtig gut aus. Kann man die vielleicht sogar ausbilden und dann sagen, hey, arbeit doch bei diesen Projekten mit, oder ist das dann zu weit gedacht?
Also auf lokaler Ebene geht es im Prinzip schon rund um das Zentrum, das Chickamauga Wildlife Center. Da gibt es keinen Singvogelhandel, da gibt es keine Wilderei. Wir haben da sogar auf dem Gelände von dem Zentrum Schuppentiere gesehen. Das ist ja eine der am häufigsten gewilderten Tierarten überhaupt in Südostasien. Also da hat man die Probleme eigentlich wunderbar durch Umweltbildung angefangen, in der Grundschule sozusagen schon angegangen. Wir reden jetzt aber natürlich über eine große Insel und wir können die Leute natürlich nicht alle anstellen.
Kannst du irgendwie 80.000 Ranger anstellen.
Und wir müssen im Prinzip das Grundproblem irgendwie bei der Wurzel packen, an diese ganze Tradition dieses Singvogelhandels anknüpfen. Und wir wollen ja auch überhaupt nicht das verhindern. Das Ziel ist nur, dass es halt nachhaltig gestaltet wird.
Was heißt dann nachhaltig gestalten?
Die Tradition besteht ja nicht in dem Fang der Tiere, sondern eben in der Haltung, in dem Training des Vogels mit dem Gesang. Also da gibt es wirklich ganz, ganz gut etablierte Kenntnisse, wie bringe ich jetzt dem Vogel besondere Gesangsstrophen bei und dann eben bei diesen Singvogelwettbewerben erfolgreich zu sein und dann vielleicht auch hohe Preise zu gewinnen. Und das ist ja das ganze Ziel von dem Singvogelfang, dass man die Tiere zu diesen Wettbewerben bringt. Aber gleichzeitig lassen sich solche Vögel ja, wie wir auf unserer Station zeigen können, auch gut in menschlicher Obhut nachzüchten. Das heißt, einer der Ansatzpunkte ist, dass auch die Menschen vor Ort, statt die zu fangen, bei sich im Garten sozusagen eine Voliere bauen und die dann selber da züchten. Und dann kann man ja die nachgezüchteten Tiere wiederum an Leute, die bei den Singvogelwettbewerben teilnehmen, weiterverkaufen. Da hat man vielleicht sogar gesündere, bessere Vögel. Das funktioniert beispielsweise beim Bali-Star schon sehr gut. Den kriegt man eigentlich aus der Natur gar nicht mehr. Das funktioniert bei dem Java-Sterling ganz gut. Das funktioniert bei dem Schwarzflügelstar gut. Das sind alles Arten, die sind in der Natur sozusagen weggefangen. Die gibt es da nicht mehr. Das heißt, es war einfach notwendig, wenn die weiter gehalten werden wollen, müssen die Leute die vor Ort auch nachzüchten. Und sowas schwebt uns sozusagen für alle von diesen gefährdeten Singvogelarten vor, dass es nachhaltig gemacht werden kann.
Also das Projekt klingt ja super spannend und wichtig. Warum habt ihr als Hellabrunn euch jetzt genau dieses Projekt denn ausgesucht? Es gibt ja Unmengen Artenschutzprojekte, die alle förderungswürdig sind.
Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Entscheidung, sich gegen ein Projekt zu entscheiden, weil es gibt so viele tolle Sachen. Es gibt aber auch die Notwendigkeit, überall aktiv zu sein. Wir müssen natürlich mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, den größtmöglichen Effekt erzielen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch mit den Tieren, die wir hier bei uns in Hellabrunn halten, eine Verbindung schaffen. Eine Verbindung zwischen dem Projekt und dem Besucher hier bei uns im Tierpark.
Das heißt also, hier in der Dschungelwelt kommen dann auch solche Singvogelarten, wie sie eben in Indonesien dort gehalten werden, um die es geht.
Genau richtig. Auch bei uns in den europäischen Zoos haben wir Reservepopulationen von einzelnen Singvogelarten, die dort in der Natur bereits verschwunden sind, wie beispielsweise dem Bali-Star, aber auch der Sumatra-Herling. Das sind Tiere, die sind in der Dschungelwelt sicherlich wunderbar zu beobachten. Vor allem die Geräuschkulisse, die sie dann da in unserem Münchner Regenwald dann bilden werden, das wird ganz, ganz schön und spannend.
Ist denn schon irgendein Vogel da, der dann in die Dschungelwelt kommt hier in Hellabrunn?
Ja, wir haben tatsächlich schon einen einzigen da.
Einen einzigen?
Genau, den können wir uns gleich mal anschauen, wenn du möchtest.
Okay, also schon eine kleine Sache wird wieder verraten von der Dschungelwelt hier.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, zu Gast bei einem indonesischen Singvogel, der schon da ist hier in Hellerbrunn. Und neben mir ist natürlich immer noch Kurator Erik Diener. Ja, was für ein wunderhübscher Vogel ist es denn?
Das ist ein Sumatra-Härling. Das ist ein Vogel, der kommt nur auf der Insel Sumatra Indonesiens vor und lebt dort im Gebirge, wo es jeden Tag 10 Grad und noch kühler nachts wird. Also der passt eigentlich ganz gut auch in unser Klima hier.
Und jetzt ist er hier, also hinter den Kulissen sind wir jetzt noch, hat hier so einen Raum, ich würde sagen, so groß wie ein Kinderzimmer vielleicht. Und sehe ich aber, kann auch nach hinten raus ins Freie, hat da also noch eine kleine Voliere und ist wirklich ein hübscher Vogel, nämlich schwarz-dunkelbraun hinten und einen weißen Kopf. Also wirklich ein hübscher Vogel und so ein bisschen größer als faustgroß, also auch nicht klein.
Ja, der ist ungefähr so groß wie eine Amsel, vielleicht einen kleinen Tick größer, hat diesen sehr markanten weißen Kopf mit der schwarzen Augenbinde. Aber das Allermarkanteste an ihm ist seine Stimme. Der kann ganz viel imitieren, also der kann auch andere Vogelarten nachsingen, der kann neue Strophen lernen, der ist sehr, sehr ruffreudig, die kommunizieren im Paar immer durch Geräusche, markieren dadurch ihr Revier gegenüber Artgenossen und das ist genau das, was ihn für den Singvogelhandel und für diese Gesangswettbewerbe auch so spannend macht. Der kann alles Mögliche lernen und imitieren und erreicht dort halt hohe Punktzahlen in den Wettbewerben.
Jetzt, aber wie macht der das denn? Also der hört eine andere Vogelart und dann singt er sie nach?
Ja, in der Vogelwelt gibt es ja alle möglichen Strategien. Die Amsel, die hat ihr angeborenes Repertoire oder der Buchfink. Und dann gibt es die Papageien, die können quasi gar nicht wirklich angeboren singen, sondern nur krächzen und machen Geräusche in ihrer Umgebung nach. Und der hat so eine angeborene Strophe, die auch schon sehr, sehr schön ist. Aber er hört eben andere Singvogelarten und baut es in seine Strophe ein. Und je variantenreicher der Gesang von so einem männlichen Härling, desto attraktiver ist er natürlich für die Damenwelt. Und desto besser kann er auch auf sein Revier aufpassen, weil der Nachbar, der denkt sich, wenn der so tolle Strophen singen kann, dann muss der ja viel Energie haben und viel Kraft, dann lege ich mich mit dem nicht an und bleibe aus dem Revier draußen.
Das, was er am Anfang gemacht hat, was war das? Das war ja nur so was ganz Kurzes.
Ja, das war sozusagen so eine Art Begrüßung. Der lebt jetzt hier noch alleine bei uns im Tierpark. Er wartet gerade auf die Partnerin, die aus England zu uns kommen soll in den nächsten Wochen. Und dementsprechend begrüßt er auch uns Menschen und seine Pflegerinnen und Pfleger.
Wieso habt ihr euch jetzt für den entschieden, dass der in der Dschungelwelt sozusagen auch wieder diese indonesischen Singvögel repräsentieren soll?
Das ist eine sehr, sehr stark gefährdete Art, die im Singvogelhandel dort auch eine große Rolle spielt, immer seltener wird. Und die wird auch in unserem Projekt in Chikananga als eine der Fokusarten gezüchtet. Und die möchten wir unseren Besuchern hier in Hellerbrunn auch nahebringen.
Hält auch immer den Kopf so ein bisschen schräg, so wie so ein Hund, der einen so ein bisschen mit schrägem Kopf so anschaut.
Ja, die Singvögel haben ja ihre Augen an der Kopfseite, damit sie den Rundumblick 360 Grad haben, jeden Feind finden können. Das heißt, um so ein räumliches Sehvermögen von uns zu haben, müssen die so ein bisschen den Kopf hin und her drehen, damit sie uns mit beiden Augen sehen können.
Jetzt hat er aber schon wieder genug von uns. Der ist jetzt durch dieses kleine Rohr nach draußen geflutscht und ist jetzt einfach draußen und schaut jetzt wahrscheinlich wieder bei den Amseln und so vorbei hier.
Ja, jetzt regnet es ja gerade. Das mag der. Die baden nicht im Wasser am Boden, sondern die baden im Regen.
Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen bei deinem Besuch bei der Chikananga-Organisation bleiben. Wir haben schon gehört, was du alles gesehen hast. Was war denn deine Aufgabe dort auch? Also was hast du ihnen denn mitgebracht oder an Infos geliefert? Oder das war ja auch Sinn der Reise.
Also das Chikananga Wildlife Center fokussiert sich ja auf den Erhalt dieser Singvogelart in menschlicher Obhut. Das bedeutet, wir müssen da auch tierärztlich viel arbeiten. Die Tiere können Parasiten bekommen, die können krank werden und wir legen Wert darauf, dass die möglichst bei bester Gesundheit bleiben. Das heißt, wir haben dort vor Ort Kurse gemacht mit den beiden Tierärzten, die dort arbeiten, beziehungsweise eine Tierärztin und einen Tierarzt und haben denen gezeigt, wie man am besten Untersuchungsmethoden durchführt bei diesen kleinen Vogelarten. Endoskopie haben wir beispielsweise gemeinsam geübt. Bedeutet, man hat so eine winzig kleine Kamera, die man in den Körper einführt, um sich alles anzuschauen. Bei uns benutzen wir hauptsächlich Röntgenbilder, um das Körperinnere anzuschauen. Dort gibt es halt kein digitales Röntgen verfügbar. Das heißt, wir haben unser altes Endoskop hier aus dem Tierpark mitgenommen und ich habe den Kollegen vor Ort gezeigt, wie endoskopiert man einen Vogel, wie kann man bestimmte Krankheiten damit diagnostizieren und auch behandeln.
Also das ist ja auch wieder was, ihr als Tierpark seid nicht nur mit einer finanziellen Unterstützung dabei, sondern eben auch wieder Wissen, was ihr dort auch hintransportieren könnt. Übrigens kommt unser Sumatra-Herling gerade immer wieder rein und raus, also ganz lustig. Also genau, ihr transportiert da eben auch Wissen hin.
Genau, richtig. Die Endoskopie war ein Punkt und das andere ist, autark in der Diagnostik zu werden. Bei uns gibt es ja große Labore, die alles für uns untersuchen. Gerade hier in München, da müssen wir das nicht alles selber im Tierpark machen. Aber dort dauert es teilweise wochenlang, bis die ein Ergebnis von einer Blutuntersuchung oder von einer Parasitenuntersuchung bekommen. Das heißt, wir haben dort auch ein Training durchgeführt, wie arbeite ich im Labor, wie untersuche ich Blut, wie untersuche ich bestimmte parasitologische Proben, damit man halt möglichst tagesaktuell ein Ergebnis hat und die Tiere dementsprechend auch bestens versorgen kann.
Toll, wie man sieht, wie eben ein Tierpark und Artenschutzprojekte vor Ort super zusammenarbeiten können. Jetzt vielleicht noch mal kurz zur finanziellen Unterstützung. Ich habe gehört, ihr habt, glaube ich, eine Voliere dort finanziert, eine neue?
Genau, also zum einen sind wir dort einer der Key-Partner, die die laufenden Kosten finanzieren von dem Artenschutzprojekt. Und wir haben letztes Jahr auch den Bau eines neuen Volierenkomplexes, wo ja fast 60 Volieren im Prinzip drin sind, finanziert. Wobei man es in Relation setzen muss, dort kosten 60 Volieren so viel wie bei uns ungefähr eine halbe.
Spricht dann ja eigentlich auch wieder dafür, das gerade in solchen Ländern zu machen, weil da kann ich eben dann auch mehr bewirken.
Ja, richtig. Also mit den finanziellen Mitteln, die wir hier aus Deutschland mitbringen, können wir dort sehr, sehr viel erreichen.
Jetzt haben wir ganz viel ja über die Bedingungen in Indonesien gesprochen, über die Zucht, die dort passiert in diesem Zentrum. Jetzt ist da ja auch der Schritt irgendwann die Auswilderung. Wie steht es denn darum? Also braucht es einfach noch Zeit oder seid ihr da schon dran dort?
Also wir sind da schon dran. Wir waren jetzt auch bei einem Nationalpark, der Gunung Gede Nationalpark heißt der. Das ist so ein ganz großer, über 3000 Meter hoher Vulkan und sehr, sehr gut erhaltener, geschützter Primärregenwald drumherum. Da gibt es auch noch Leoparden beispielsweise. Und in diesem Lebensraum kam früher die Java Buschelster vor. Das ist eben auch so eine Bergregenwaldart. Und die wurde durch den Singvogelhandel dort schon vor einiger Zeit ausgerottet. Jetzt sind wir durch Umweltbildungsmaßnahmen rund um den Park bereits aktiv und wissen, dass da der Singvogelhandel stark abgenommen hat, auch weil die Nationalparkbehörde im Prinzip so ein bisschen besser mittlerweile aufpasst. Und wir hatten jetzt mit der Behörde vor Ort einen Termin und haben schon Kontakte geknüpft und haben die Möglichkeiten für die Wiederauswilderung diskutiert.
Also auch, dass man sich wahrscheinlich ein gutes Gebiet raussucht, wo passt das dann wahrscheinlich ja auch von der Insektenwelt, dass die auch genügend Futter haben, muss man ja auch ein bisschen beobachten, also und anschauen, dass die dann ja auch wirklich in ein Gebiet kommen, wo sie es dann auch schaffen können.
Genau, zum einen, dass der Lebensraum passt. Da haben wir große Flächen in dem Nationalpark, die im Prinzip genau den richtigen Lebensraum bieten, aber dass halt die Bedrohungsfaktoren auch abgestellt sind. Das heißt, wir müssen eng mit dem Team des Nationalparks zusammenarbeiten, dass die halt diesen gezielten Fang von den Buschelstern verhindern. Und zum anderen, die Methode der Auswilderung muss auch gut vorbereitet sein. Man kann ja nicht einfach hingehen, Kiste auf, die da raussetzen, sondern man muss ja im Prinzip dort Eingewöhnungsvolieren hinstellen, damit die sich an ihren Lebensraum dort gewöhnen und sozusagen ganz sanft entlassen werden, dass sie dann wissen, da finde ich noch Futter in dieser Eingewöhnungsvoliere, da kann ich jederzeit wieder zurückkommen, bis sie sich dann akklimatisiert haben.
Und dann mache ich wahrscheinlich immer weniger Futter und so weiter, also muss man irgendwie schrittweise machen, weil Hauruck-Aktionen ist eben dann auch wieder kontraproduktiv.
Genau, bei diesen super seltenen, wertvollen Vogelarten muss die Auswilderungsmethode ja so gewählt werden, dass es möglichst keine Verluste gibt. Das heißt, langwierig und schonend für das Tier.
Das war's dann auch mit mir, Santir, für diesmal. Erik, vielen, vielen Dank fürs Erzählen von Indonesien. Ich finde es wirklich spannend, wie die Zusammenarbeit einfach ist zwischen einem Tierpark und so einem Artenschutzprojekt.
Ja, und ich hoffe, das wird immer mehr in Zukunft.
Wer hören will, wie es in Südamerika zugeht, auch da haben wir schon von einem Artenschutzprojekt erzählt, von Cocotoco, eines der anderen großen Projekte.
Ja, genau, in Ecuador.
Genau, mit denen haben wir schon mal gesprochen und zwar in Folge 78. Da ging es um die Aras. Also wer mehr hören will, im Podcast-Feed ganz einfach zu finden. Zum Schluss, sozusagen halb als Verabschiedung nochmal der Begrüßungsruf. Aber das war jetzt noch nicht die ganz große Singvogel-Arie, glaube ich, oder?
Nee, das ist im Prinzip nur diese Begrüßungssequenz, wenn die ihren Partner sehen oder jetzt halt eben auch uns. Ist eigentlich schon sehr nett, der Vogel, weil wenn der draußen hockt und da zwitschert und seine Gesänge macht, dann kann ich den sogar immer im Büro bei geöffnetem Fenster, was ja eigentlich eher zu den Flamingos rausragt, also die ganz andere Seite von hier. Bis dahin kann ich den hören. Also der hat schon eine gewisse Lautstärke drauf.
Das werden wir dann alle hoffentlich irgendwann bald in der Dschungelwelt hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.